Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, nachts im Radio und immer als Podcast. Das Bild unserer Straßen und Häuser wird erneuert. Google kümmert sich drum und diesmal beschwert sich kaum jemand, im Gegensatz zu früher. Wir fragen einen der bekanntesten Datenschützer, warum das so ist. Dann schauen wir uns an, wie die Ruhr-Triennale musikalisch unter die Erde geht und nach Kohle sucht. Wir feiern 50 Jahre Hip-Hop und gehen dafür in die Bronx. Wir erinnern an eine der wichtigsten Autorinnen Italiens, die auch der Politik keine Ruhe gelassen hat. Und wir schauen uns an, was Deutschlands ambitioniertestes Tanzfestival wirklich bietet. Was für eine heftige Debatte damals. Vor über 10 Jahren, Google stellte Deutschlands Häuser und Grundstücke ins Netz und 250.000 Menschen waren dagegen, wollten verpixeln lassen, wo sie wohnen. Es ging um Privatsphäre, um Datenschutz und natürlich auch um die Frage, was eigentlich im öffentlichen Raum passiert, wenn private Unternehmen davon profitieren wollen. Und jetzt, viele Jahre später, erneuert Google seine Aufnahmen. Ist ja einiges, was sich da verändert hat in Deutschlands Straßen. Und siehe da, fast niemand regt sich auf. Die Datenschutzbehörden melden kaum Beschwerden. Bei Google meldet sich auch kaum jemand wegen Verpixelung. Fragen wir also, was da passiert ist in diesen letzten Jahren. Peter Schaar ist ehemaliger Bundesdatenschutzbeauftragter. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist es bei Ihnen? Sie haben ein Haus in Hamburg, Sie leben aber auch in Berlin. Haben Sie schon Einspruch eingelegt, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnorte gezeigt werden bei Google Street View?
Nein, das will ich nicht machen. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht vor 10 Jahren, dass irgendein Scherzkeks offensichtlich meine Adresse kannte und sich bei Google gemeldet hatte unter meinem Namen und gefordert hatte, mein Haus zu verpixeln. Und das ist dann auch geschehen und das ließ sich auch nicht mehr rückgängig machen. Also insofern ist das natürlich eine Frage, ob das Verfahren, das damals gewählt wurde, wirklich so gut war und so klug war, ohne jede Prüfung der Berechtigung der Person, die sowas fordert, dann diese Verpixelung vorzunehmen. Und das scheint ja dieses Mal auch genauso zu laufen.
Ja, aber das scheint Ihnen jetzt 10 Jahre später nicht allzu viel zu bedeuten. Also wenn man jetzt Ihre Adresse kennen würde, wüsste man, wie Ihr Haus aussieht.
Naja, vermutlich jetzt ja. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, ob jetzt unsere Straße zu den Bereichen gehört, die jetzt schon eingestellt worden sind oder ob die jetzt erst erfasst wird. 2022 gab es ja schon Google-Fahrzeuge, die neue Aufnahmen gemacht haben. Und damals sagte Google, wir wollen das nur für interne Zwecke verwenden und nicht ins Internet stellen. Und jetzt kam die Ankündigung, man wolle auch die Aufnahmen, die im letzten Jahr gemacht wurden, jetzt neu ins Internet stellen und verfügbar machen. Und ob meine Adresse dazu gehört oder nicht, das weiß ich bisher noch nicht, aber ich werde demnächst mal nachschauen.
Wir reden ja von Berlin und Hamburg, aber das ist ja gerade, was eben große Städte angeht, das sind ja jetzt 20 an der Zahl, die jetzt auch schon Stück für Stück da hochgeladen werden bei Google Street View. Es scheint ja so zu sein, dass wenn man das vergleicht mit dem, was vor 10 Jahren passierte, wo Hunderttausende Einspruch eingelegt haben bei Google, um ihre Häuser oder ihre, ja, was auch immer es ist, Grundstücke nicht sichtbar zu machen, dass die jetzt eigentlich deutlich ruhiger sind, dass es jetzt viel weniger Einsprüche gibt. Warum ist das so?
Ich denke, dass viele die Erfahrung gemacht haben, dass der Schaden, der da befürchtet wurde von ihnen und der sie veranlasst hat, ihr Haus, in dem sie wohnen, verpixeln zu lassen, dann offenbar doch nicht so groß gewesen ist. Zweiter Aspekt ist, ich denke, die Bevölkerung ist insgesamt digital gebildeter, als sie es damals war, oder zumindest digital erfahrener. Und es waren ja ganz überwiegend Menschen, die vor 10 Jahren eben nicht im Internet waren, die ihre Einsprüche eingelegt hatten. Nicht unbedingt diejenigen, die täglich damals auch schon damit zu tun hatten, gearbeitet hatten oder eben auch in ihrer Freizeit dort schon gesurft hatten.
Aber gleichzeitig trifft das ja eben nicht nur Grundstücke, sondern es betrifft ja auch Personen, die eben auch abgelichtet werden, während diese Google Street View Autos durch die Straßen fahren. Gut, da werden die Gesichter verpixelt, aber sonst kann man durchaus Kleidung erkennen, man kann Körperform erkennen.
Völlig richtig. Und da gibt es ja etliche dieser Fälle, die dann auch beklagt wurden. Das finde ich dann auch viel kritischer, dass man die Menschen eben doch erkennen konnte, wenn man wusste, wie diese Person aussieht, in der Körperform, an der Art, sich zu bewegen, also wie sozusagen man sich hält, kann man sicherlich, wenn man jemanden gut kennt, auch die Person erkennen, wenn das Gesicht selbst unscharf ist.
Da sind ja vielleicht zum Teil auch ein paar böse Überraschungen dabei gewesen, wer jeweils mit jemandem da auf der Straße unterwegs ist.
Genau, sowas hat es wohl gegeben und das soll auch zu Scheidungen geführt haben.
Also in dieser Hinsicht sorgt der Google Street View da durchaus für Transparenz, aber offenbar scheint ja die Rechtslage da immer noch ein bisschen schwierig zu sein. Wie ist das eigentlich heutzutage? Wie ist die Rechtslage, wenn es um das Abbilden von öffentlichem Raum durch Google Street View angeht?
Also an und für sich ist die Rechtslage ziemlich unklar, ne? Und da kann man sich sehr streiten, ob es überhaupt so einen Verpixelungsanspruch gibt. Aber Google hat sich ja mit anderen Unternehmen zusammen, die vergleichbare Dienste geplant hatten und auch heute anbieten, Apple beispielsweise, geeinigt, dass man da bestimmte Vorkehrungen trifft. Es gibt da so eine Selbstverpflichtungserklärung von Google. Man wolle verpixeln, wenn das jemand fordert, der in einer Adresse wohnt oder dem das Haus gehört. Hm. Und damit war dann die Luft auch so ein bisschen raus, sodass wir jetzt gar nicht lange darüber diskutieren müssen, ob das Datenschutzgesetz das nun oder die Datenschutzgrundverordnung in Europa, die wir inzwischen haben, das nun zwingend vorschreibt. Google hat sich verpflichtet, so zu handeln und mir ist auch jetzt nicht bekannt, dass sie sich daran an diese Selbstverpflichtung nicht halten würde.
Aber es bleibt da eine gewisse, das ist aber eher so eine Opt-out-Variante, dass man eben ganz bewusst eben rausgehen muss aus Google Street View, um sein Grundstück dort zu verpixeln, undeutlich zu machen. Man muss es aktiv tun.
Richtig, beim Haus oder Grundstück ist das so, aber Google hat sich verpflichtet, alle Personen, wo man das Gesicht sieht, jedenfalls nur unscharf darzustellen. Und dasselbe gilt auch für Autokennzeichen, die erfasst werden. Bei den Autokennzeichen klappt das ziemlich gut. Bei den Personen eben nicht immer, wie wir ja gerade besprochen haben. Es gibt bestimmte unverwechselbare Merkmale, die nahen Bekannten jedenfalls es ermöglichen, auch eine Person zu identifizieren, deren Gesicht verpixelt worden ist.
Aber greifen da nicht auch Persönlichkeitsrechte?
Bei Personen auf der Straße sicherlich schon, aber da muss man natürlich auch fragen, um was geht es hier? Die Personen werden ja nicht gezielt aufgenommen, sondern geraten zufällig sozusagen dort ins Bild. Und das kann natürlich auch bei Tagesschauaufnahmen passieren, wenn da über eine Straße oder einen öffentlichen Platz die Kamera schwenkt, dass da zufällig eine Person erscheint. Und da wird eben nicht immer verpixelt, anders als jetzt hier bei Google Street View. Also dass ich sagen würde, das ist ein angemessenes Verfahren. Und wenn man dann trotzdem den Eindruck hat, dass man dort erkannt werden kann oder in einer Situation auch dort abgebildet wird, möglicherweise die einem unangenehm ist, dann sollte man sich allerdings nochmal an das Unternehmen wenden.
Und wenn Sie auf die Debatte schauen, ich sag mal in den letzten 10, 12 Jahre, was eben Google Street View angeht, vielleicht zurückschauen damals und das auch mit heute vergleichen, wo ja Datenschutz, Privatsphäre eigentlich immer stärker auch eine Bedeutung hat in der öffentlichen Debatte und gleichzeitig aber natürlich auch die allermeisten Menschen Google Maps und Google Street View und andere Dienste nutzen. Was haben Sie gelernt aus den letzten Jahren?
Also ich denke, wir müssen viel stärker uns auf die konkreten Risiken beziehen und nicht jede Form von Datenverarbeitung gleichermaßen kritisch sehen. Also gerade dieses pauschale Ablehnen jeglicher Form von Abbildung oder von Datenverarbeitung führt ja dazu, dass im Grunde dann dieses Bild der grauen Katze, die sozusagen in der Nacht ja immer grau ist, dann auch bei der Datenverarbeitung einsetzt und wir dann die wirklich gefährlichen Situationen, dort wo es um wirklich höchst sensible Daten geht, eigentlich gar nicht mehr so erkennen. Also wie gesagt, dieser Dienst und vergleichbare Dienste sind natürlich geeignet, bestimmte Personen oder ihr Eigentum abzubilden, aber es gibt wesentlich risikobehaftetere Datenverarbeitung, um die wir uns sehr viel stärker Gedanken machen müssten und wo wir aber diese öffentliche Debatte so nicht haben.
Welche meinen Sie?
Naja, also ich denke mal, speziell wenn es um das geht, was Google und andere Internetkonzerne täglich über uns erfahren, indem wir beispielsweise im Internet surfen, das sind natürlich 100-mal sensiblere Daten, die dort bekannt gegeben werden. Viele Menschen googeln irgendwelche Symptome von Krankheiten. Selbst wenn Google oder andere Unternehmen das jetzt nicht zum Ausspielen von Werbung verwenden, wissen wir nicht, was davon gespeichert bleibt und wie damit tatsächlich umgegangen wird.
Das sagt Peter Scharm, ehemaliger Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit von 2003 bis 2013 war er das. Hat übrigens auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Ende der Privatsphäre. Und jemand, wir haben es gehört, der relativ entspannt damals und auch heute mit dem Dienst von Google Street View umgeht. Jetzt wird also Teil 2 von Google hochgeladen. Und übrigens, die Widersprüche von damals, die gelten nicht mehr. Also wenn man sein Haus oder was auch immer es ist, sein Grundstück verpixeln lassen will, dann muss man noch einmal Widerspruch einlegen, wenn man möchte. Herr Schaar, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
So, und jetzt gehen wir wieder zur Ruhr-Triennale. Da waren wir gestern schon, haben sie eröffnet mit dem Sommernachtstraum. Und gehen weiter zur zweiten großen Premiere. Musik, nämlich Musiktheater von einem der bekanntesten zeitgenössischen europäischen Komponisten überhaupt, nämlich Georges Apergis, Grieche, Ernst von Siemens Musikpreisträger. Und er hat sein neuestes, eigens für diesen Ort dort in Duisburg-Nord im Landschaftspark komponiertes Musiktheaterstück vorgestellt, die Erdfabrik. Christoph Orem kommt aus dieser Premiere. Das hört sich erstmal so nach Klängen aus der Tiefe an. Was erzählt er eigentlich?
Das ist ganz tief unten. Das ist ja auch irgendwie an der Grenze dessen, was Musikerinnen und Musiker überhaupt noch spielen können und auch an der Grenze dessen, was die Instrumente dann tatsächlich noch als Klang so rausbekommen. Es geht in der Erdfabrik, na ganz klar, erstmal Richtung nach unten, rein in den Boden des Ruhrgebiets. Es geht aber auch, wenn ich das so salopp da sagen darf, gar nicht nur nach unten, sondern auch einfach irgendwie in die Weite. Das ist eine ganz, ganz komplexe Geschichte, die hier mit die Erdfabrik zur Uraufführung gekommen worden ist, also das hier zur Uraufführung gezeigt wurde. Es geht um dieses Graben im Erdreich und dann geht es um Produktion und irgendwie mit diesem Begriff Fabrik verbindet man ja auch sofort, dass etwas produziert wird. Und ich würde mal sagen, hier ist man dann als Zuschauer auch gefragt, diesen Sinn selbst mitzuproduzieren, denn ansonsten ist das so komplex, dass man gar keine Chance hat, irgendetwas zu verstehen. Mhm. Ich versuche nochmal hier, indem ich ein kleines Textbeispiel auch mitbringe, nochmal so ein bisschen Fleisch an die Knochen zu bekommen.
Folgen durch die ganze Erde. Wie ein ausgeloteter, lebender Körper. Wir gehen nicht weg. Noch nicht.
Und da hört man wieder die Schreie. Man hört dieses ganze Tohuwabohu, das man hört, das machen übrigens nur 5 Personen, eine Stimme, 4 Instrumentalistinnen und dieses den Adern folgen durch die ganze Erde. Das wird auf der Bühne dann auch so gezeigt, dass man im Hintergrund, also hinter diesen 5 Instrumentalisten, eine Projektionsfläche hat. Und darauf sieht man dann teils auch so in schwarz-weiß Animationen, die dann aber gar nicht an einen Stollen erinnern oder an eine Mine, sondern an die Adern, die das Blut transportieren. Und es sieht auch ein bisschen so aus, als würde das Blut transportiert werden. Warum ich das hier in aller Deutlichkeit und so Ausführlichkeit so erzähle, einfach um zu zeigen, in welcher Vielschichtigkeit, und Schichten sind ein ganz wichtiger Begriff, ich glaube für dieses Stück und auch allgemein für das Werk von Georges Apergis, diese Vielschichtigkeit zu zeigen, da ist ein Assoziationsraum, der aufgemacht wird und wenn man nicht aufpasst, verliert man sich da auch drin.
Man würde natürlich erst einmal an die Wohlstandsgrundlage des Ruhrgebiets denken, nämlich an die Kohle, gerade in diesem Landschaftspark Duisburg-Nord. Das wäre zu kurz gegriffen offenbar. Das ist ein Abend, der offenbar sehr viel mehr will.
Ja, also es ist jetzt kein Heimattheater in dem Sinne, dass es hier irgendwie eine Geschichte über den Kohlebergbau erzählt oder so. Ich habe auch am Anfang gedacht, naja, vielleicht ist das sogar ein wenig banal jetzt zu sagen, wir sind in Duisburg, also mache ich hier Erdfabrik, ich richte sozusagen meinen künstlerischen Blick erstmal in die Tiefe. Was dann aber daraus wirklich hier entwickelt, sich entwickelt, das ist so anspielungsreich, das ist auch irgendwie so originell und hat immer neue Wendungen von Themen und Motiven, die musikalische Art und Weise durchexerziert werden, die dann auch in optischer Art und Weise durchexerziert werden durch diese Projektion und dann eben auch durch die Texte von Jean-Christophe Bailly, die diesem Abend dann noch so eine poetische Wucht geben, die segeln manchmal auch bisweilen so ein bisschen am Kitsch zugegebenermaßen, aber das erhält dadurch diese Schwere, diese Harmoniefindung, diese krassen Klänge auch, die erhalten dadurch so ein ätherisches Gegengewicht, möchte ich mal sagen. Da wird dann zum Beispiel die Kohle zum Kind des Lichts, weil die Pflanzen ja diese Energie aus der Sonne geerntet haben. Das meine ich so mit ätherisch. Und diese ganzen Fragmente, diese ganzen Stücke fügen sich dann wirklich zu einem großartigen Ganzen zusammen, das einen fordert und richtig mitnimmt in eben dann doch eine Tiefe, die auch eine Weite sein kann.
Also am Ende schließt sich dann doch der Kreis, wenn man sich auf die Komplexität dieses Abends einlässt?
Voll, da ist Material, das klar und konkret als solches erkennbar ist. Texte, die nicht nur in Silben und einzelne Bedeutungsträger zerlegt werden, sondern die man auch sozusagen als klaren Text rezitiert hört. Die Perkussion, die schlägt eben auch mal auf Sägen, Hammern oder Amboss herum. Ein klarer Verweis eben auf die Geschichte. Die Projektionen, die zeigen halt neben abstrakten Bildern auch einfach mal tatsächlich eine Höhle oder sowas. Und dann wird alles wieder unkonkret, vermischt sich und die verschiedenen Schichten tauchen dann in dieser zeitlichen Abfolge. Die 70 Minuten, die dieses wirklich große Werk braucht, in diesen 70 Minuten tauchen dann diese unterschiedlichen Schichten immer wieder in anderen, Nuancen und Variationen auf. Und das ist schon ziemlich spannend nachzuverfolgen.
Christoph Urim kommt aus dieser zweiten großen Premiere der Ruhr-Triennale in Duisburg. Heute Abend also zu erleben, ja, die Uraufführung dieses neuen Musiktheaterstücks von Georges Apergis, der nicht nur komponiert hat, sondern auch die Regie geführt hat in diesem Abend. Wir haben es gehört, ein sehr vielfältiger Abend mit sehr vielen musikalischen und auch optischen Elementen. Die Erdfabrik. Und wir beobachten diese Ruhr-Triennale natürlich noch weiter. 6 Wochen dauert sie, hat viele verschiedene Produktionen zu bieten und Sie finden übrigens einiges auch dazu unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt kommen wir zu einer Musikart, die zumindest was das Kommerzielle angeht, deutlich erfolgreicher ist als das, was wir gerade gehört haben. Allein schon durch die massenhafte Wirkung, nämlich der Hip-Hop. Damals, als er begann, vor 50 Jahren, da erinnern wir gleich, ziemlich rebellisch und schräg und widerständig. Und es ging los mit einer Blockparty in einer damals abgeranzten Straße in der Bronx. Hip-Hop kommt aus New York. Und Antje Passenheim hat sich auf die Spuren begeben.
You've been entertained by the rest, but now you're being filmed by the best. This is Germany in the house. This is
er war einer der Ersten. Coke LaRock, Vater des Rap in der Bronx. Der 68-Jährige mit dem schwarz-goldenen Shirt und der Blinkekette um den Hals steht vor dem Backsteinwohnblock der Bronx, in dem alles begann. 1520 Cedric Avenue, der Geburtsort des Hip-Hop, war eine Hausparty. Das war ein Gemeindeding. Ich liebte es, mit den Ladies zu tanzen. Eine 50-Cent-Party. Jeder kannte jeden. Es war bloß ein Partyraum mit Bad und Küche. Es gab Limo, Hotdogs und Hamburger. Und es gibt Cool DJ Herc. Er schmeißt die Party für seine Schwester. Der DJ dreht Platten auf 2 Tellern gegen den Strich. Als Herc mal raus muss, greift Coke LaRock zum Mikro, redet und reimt drauf los.
You've been entertained by the rest, now you've been entertained by the best. Cool DJ Herc and Coke LaRock, rock, rock. It just come to me, I'm a freestylist in my head.
Mir kommt das so in den Sinn. Ich bin ein Freestyler, ich fühle, was ich tun muss. Der Vibe kommt, wenn ich unter guten Leuten bin. Dann kommen die Worte raus. Ich bin mein eigener Mann.
Like again, I'm a man of my own.
Coke LaRock wird niemals eine Platte aufnehmen. Er wird auch niemals so richtig berühmt. Doch in den 1970ern hat er seine Crowd und er hat den Boden für den Rap bereitet. Die Partys werden größer, sie landen auf der Straße. Boomboxen durchdröhnen das Schweigen. Breakdancer und Graffiti, die Unsichtbarkeit. Viele kamen aus dem Vietnamkrieg zurück, nahmen Drogen, kamen aus diesen abgebrannten Häusern. Wir waren wie Rattenfänger mit dieser Musik, hielten das Biest in ihnen in Schach. Ihre Botschaft verbreiten sie auf Musikkassetten, auf U-Bahn-Waggons und Wänden wie Graffiti-Pionier Lucky Bling, der aus Puerto Rico eingewandert war. Als ich hierher kam, konnte ich kein Englisch. Graffiti war meine Sprache. Ich kommunizierte über meine Kunst. Und die Leute haben mich für mein Talent respektiert. Respekt. Die Ghetto-Kultur, einst von der Polizei verjagt, ist heute in Style. Bis in den Finanzdistrikt von Manhattan schafft es der Hip-Hop. In einem ehemaligen Bankenpalast, der Hall de Lumière, tauchen Besucher in einer Multimedia-Show mit allen Sinnen ein. Hip-Hop bis zur Unendlichkeit. Dabei hatten 1973 alle gedacht, das sei eine Phase, die schnell vorbeigeht. sagt der künstlerische Direktor der Show, Don Colclough. Aber für die Leute, die ihn geschaffen haben, ist er ein Lifestyle, der ihnen eine Stimme gab in einer Welt, in der sie abgehängt waren. 50 Jahre später ist Hip-Hop eines der berühmtesten kulturellen Phänomene, die es gibt. Die Antikultur von damals speist jetzt den Zeitgeist. Das mag sein, sagt Urgestein Coke LaRock. Doch all der Erfolg und Kommerz ändere nichts daran. Die Seele des Hip-Hop schlägt in der Bronx. Wenn überall in der City die großen Partys und Wettbewerbe steigen, feiert der Altrapper den Geburtstag so, wie alles begann. Ganz klein in seinem Block in der Bronx. Auf der Straße vor 1520 Sedgwick Avenue. Die Hood kommt zusammen. Es gibt Limo, Hotdogs und Hamburger.
Ja, mit der Party finde ich doch wirklich viel Spaß. 50 Jahre Hip-Hop und die Ursprünge sind in New York, in der Bronx. Antje Passenheim war an den Orten, wo alles begann. Hier bei uns im Deutschland von Kultur. Eine der prominentesten Autorinnen und vor allem eine große, sehr bekannte linke Aktivistin Italiens ist ziemlich jung gestorben, mit gerade mal 51 Jahren, Michela Murgia.
In einem gewissen Alter hat man ja so viel erlebt, ja, und es gibt eine große Gefahr, die Langeweile. Also wir müssen uns eine Chance geben, dass wir auch die Welt wiederentdecken, ja. Wer diese Gelegenheit nicht hat, Kinder zu haben oder auch eine alternative Form der Mutterschaft, ja, das ist ein Problem. Und übrigens ist es auch politisch zu sehen. Nämlich, wenn es nicht jemand gäbe, der die Welt neu entdeckt, ja, wären wir alle konservativ. La vita di qualcuno non dura per sempre, perché ti arrivi
deve passare per la vita più giovane di qualcun altro. Michela Murgia, eine Frau, die viel in ihrem Land bewegt hat und die sogar Gegner zu Ehrbezeugungen brachte heute. Ihre Romane sind noch auf Deutsch erschienen und vielleicht haben ja sogar einige ihrer deutschen Leser und Leserinnen diese Bücher mit auf die Insel genommen, von der sie stammte, Michela Murgia, und über die sie immer schrieb, nämlich Sardinien. Kritikerin und eine der besten Kennerinnen der italienischen Literatur ist Maike Albart. Sie haben sie dort getroffen, auf Sardinien, versteht sich. Welchen Eindruck hatten Sie von ihr und von der Welt, in der sie lebt?
Sie war eine eindrucksvolle Erscheinung, weil sie Sardinien mit einigen anderen Schriftstellern auch wieder wichtig gemacht hat in der italienischen Literatur. Man sprach so in den Nullerjahren von einer neuen sardischen Nouvelle Vague literarisch mit Marcello Fois, mit dem hat sie ein Festival in Gavoi betrieben, bei dem ich war, das hervorragend war. Und da hat sie eben auch ihr Land so richtig mit eingebunden. Und dann gehörte noch dazu Nifoi. Es gab einige andere Soriga, die auch zu dieser Gruppe gehörten. Und sie war jemand, der zunächst einmal literarisch sehr berühmt geworden ist. Bei uns spielte auch eine Rolle ihr Roman Accabbadora. Und sie hat es geschafft, das sehr eigene von Sardinien auch literarisch umzumünzen und daraus auch das Besondere hervorzuholen und das für Italien wichtig zu machen.
Das ist eben die Kernfrage. Was ist das eigene an Sardinien? Was kann man aus Sardinien über Italien lernen?
Eigentlich wenig. Es ist wirklich eine ganz eigenständige Region und man sieht es schon auf der sprachlichen Ebene ihrer Bücher. Es gab eines, das noch vor dem Roman Accabbadora erschienen ist, über Sardinien, 11 Wege über eine Insel heißt es auf Deutsch. Und da geht sie aus von den Klängen, vom Wasser, von den Steinen und erklärt auch, dass es dort ein sehr starkes altes Matriarchat gab. Das ist etwas, eine Tradition, in die sie sich auch hineinstellt. Und das wird auf der Ebene ihrer Literatur in Geschichten gefasst, aber sie durchdringt es auch essayistisch und dann später als Aktivistin spielt es auch eine Rolle. Und Sardinien, sie war auch für die Unabhängigkeit dieser Insel. War
von Italien, von der Republik.
Genau, das war auch etwas Verrücktes. Sie war eine Linke, hat für die PD ja auch kandidiert.
Partito Democratico, also diese sozialdemokratisch-linksliberale Partei.
Ja, aber sie wollte auf verschiedenen Ebenen, denke ich, auch für dieses eigenständige Sardische kämpfen. Und auf der sprachlichen Ebene hat man es gemerkt an sardischen Begriffen, die genauso stehen blieben. Accabbadora war eine Frau in einem Dorf, die so etwas wie Heilkräfte besaß und die aber eigentlich Sterbehilfe geleistet hat. Das gab es noch bis in die 50er Jahre hinein auf Sardinien.
Gleichzeitig hat sie ja auch natürlich weit über Sardinien hinausgewirkt, über ganz Italien hinweg. Jemand, der sich eben auch politisch sehr engagiert hat, für Minderheitenrechte eingesetzt hat. Welche Wirkung hatte sie in Italien, was das Politische, das Gesellschaftliche angeht?
Sie war eine Führungsfigur in diesem Bereich der Queerness. Das war für sie ganz zentral. Sie hat eine Familie gegründet und hat das alles auch immer öffentlich gemacht. Sie hat eine ganz große Gemeinschaft gehabt in den sozialen Medien, die ihr gefolgt ist. Sie wurde gefeiert, gerade noch auf der Turiner Buchmesse, und hat ganz offensiv vertreten, dass sie jetzt zum Beispiel mit ihrer Familie andere Formen des Zusammenlebens erprobt. Sie war früher schon einmal verheiratet, hat jetzt noch kurz vor ihrem Tod zum zweiten Mal geheiratet, einen Mann, einen Schauspieler, aber sie hat gesagt, es hätte ebenso gut eine Frau sein können. Und sie hatte 4, wie sie das nannte, Seelenkinder, junge Männer, die sie adoptiert hat und für die sie auch gesorgt hat, für deren Ausbildung sie sich verantwortlich gefühlt hat. Und es war ganz einfach das Bestreben, auch in einem sehr katholischen Land, sie war sehr religiös, hat als Religionslehrerin früher gearbeitet, diese neuen Formen in den Vordergrund zu stellen. Dafür hat sie sich eingesetzt. Und ich fand ziemlich beeindruckend, wie sie auf der Turiner Buchmesse aufgetreten ist. Da hat sie wirklich Ovationen bekommen, weil sie so einen ganz starken Zukunftswillen hatte. Und sie wollte immer gestalten.
Aber diese Krankheit, der Nierenkrebs, hat sie ja öffentlich gemacht, hat sie eben jetzt mit 51 Jahren dahingerafft, muss man es ja leider sagen. Aber es ist doch etwas, habe ich zumindest gelesen und gehört, dass sie auch literarisch schon bearbeitet und verarbeitet hat. Das erwartet uns ja im nächsten Jahr auf Deutsch. Was wird das sein?
Das ist ein Roman, der 3 Schalen heißen wird. Da geht es tatsächlich um die Erfahrung der Krankheit und um so eine Art Krisenbewältigung. Es sind Figuren, die zum Teil etwas mit ihr zu tun haben, also autobiografisch grundiert sind. Eine Frau, die wirklich auch mit so einer Krebserkrankung zurechtkommen muss. Und auch da sind Erzählungen, die alle miteinander verwoben sind, zeigt sich, dass eine Zäsur dazu führen kann, dass man die Frage seines eigenen Lebens neu formuliert und diese Krise auch als Chance begreift. Und sie hat wohl bis zum Schluss jetzt auch noch geschrieben, noch einmal wieder über die Frage, was Familie heute sein kann, also mehr im essayistischen Bereich. Dieser neue Roman, der erscheinen wird, der scheint mir literarisch zurückzubleiben hinter Accabadora und hinter ihrem besonderen Reiseführer, ihrem Essay über Sardinien. Dennoch ist sie eine Figur, die ganz zentral war für die italienische gesellschaftliche Diskussion. Und auffallend fand ich auch, dass heute im Laufe des Tages nicht nur sehr viele Freunde, Schauspieler, jemand wie Roberto Saviano ihr Beileid ausgedrückt haben, sondern quer durch alle italienischen Parteien von rechts bis nach links.
Auch Giorgia Meloni, soweit ich weiß.
Ja, ne? Meloni und auch Salvini, alle gesagt haben, wie leid es ihnen tue, und Betroffenheit geäußert haben und auch gerade dieses Kämpferische an ihrer Person hervorgehoben haben.
Das ist wirklich bemerkenswert, gerade was Giorgia Meloni angeht, die regierende Ministerpräsidentin, die ja nun wirklich eine Rechtsaußenperson ist und von der ja Michela Murgia gesagt hat, sie möchte eigentlich nicht sterben, wenn Meloni an der Macht ist. Ne? Das ist ihr nicht gelungen. Aber dann trotzdem diese Würdigung. Ne? Das heißt, sie hat wirklich Brücken bauen können. Würde man jetzt gar nicht denken, wenn man diese Figur so sieht, diese Michela Murgia.
Das ist aber auch typisch für Italien. Also, dass es immer eine Möglichkeit der Verständigung gibt bei allen Verwerfungen. Das war etwas, wofür sie sich auch eingesetzt hat. Deswegen ist sie auch in die ganz konkrete politische Arbeit gegangen und hat da eigentlich immer versucht, auf verschiedenen Ebenen zu wirken. Das hat sie ausgezeichnet. Und was mich beeindruckt hat, war dieser ungeheure Optimismus, auch die Art und Weise, wie sie mit ihrer Krebserkrankung umgegangen ist. Das war eigentlich nicht exhibitionistisch. Sie hat zum Beispiel bei der Turiner Buchmesse erzählt, dass sie immer gerne auf Modenschauen gehen wollte, dass sie sich das als Linke aber nie getraut hat, weil ihr das zu oberflächlich schien. Das hat sie dann aber jetzt gemacht. Und sie hat auch noch eine Nummer von Vanity Fair herausgebracht und ist ganz offensiv, auch mit ihrem haarlosen Kopf. Sie hatte diese wahnsinnig dicken sardischen Haare und sie dann verloren durch ihre Chemotherapien. Auch das hat sie fast so als eine Art Statement vor sich hergetragen und dann verrückte Hüte aufgesetzt.
Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind, die diesen Namen vielleicht in Deutschland noch nicht gehört haben, weil er in Italien deutlich bekannter ist als hierzulande, wenn man sich ihr literarisch nähern will und noch keine Zeile von ihr gelesen hat, womit sollte man anfangen?
Mit Accabadora. Das ist auf jeden Fall ihr bester Roman, in dem sie eben auch auf sprachlicher, stilistischer Ebene etwas zu bieten hat und eine ungewöhnliche Geschichte erzählt aus Sardinien.
Maike Albart über die Autorin, Aktivistin Michela Murgia, die im Alter von 51 Jahren gestorben ist, eine der wichtigsten Figuren der politischen und literarischen Öffentlichkeit Italiens. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Der Schriftsteller, Maler und Dialektdichter Bruno Epple ist tot. Das bestätigte der Bürgermeister der Stadt Öningen im Kreis Konstanz. Der Künstler starb im Alter von 92 Jahren. Epple schrieb Gedichte auf Alemannisch und Hochdeutsch. Seine Bilder werden der naiven Malerei zugeordnet. Er lebte auf der legendären Künstlerhalbinsel Höri am Bodensee, auf der zeitweise auch der Schriftsteller Hermann Hesse und der Maler Otto Dix wohnten. Immer weniger Leute kaufen Bücher. Dieser Negativtrend hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt. Das teilte heute der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mit. Demnach kauften im vergangenen Jahr 25,8 Millionen Menschen ein Buch. Das entspricht 39% der Bevölkerung. Im Jahr zuvor waren es noch 41% gewesen. Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung verlor der Buchmarkt zwischen 2018 und 2022 4 Millionen Kundinnen und Kunden. US-Drehbuchautoren und Fernsehproduzenten wollen wieder verhandeln, um ihren Konflikt beizulegen. Nach mehr als 100 Tagen Streik ist für heute ein Treffen beider Seiten geplant, wie die Autorengewerkschaft Writers Guild of America mitteilte. Die mehr als 11.000 gewerkschaftlich organisierten Drehbuchautoren und Autorinnen in den USA hatten Anfang Mai die Arbeit niedergelegt. Seit Mitte Juli streiken außerdem zehntausende Mitglieder der Schauspielgewerkschaft. Beide Gewerkschaften fordern unter anderem Gehaltserhöhungen und eine Regelung für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Der Barbie-Film wird im Libanon und in Kuwait nicht in die Kinos kommen. Eigentlich sollte der Film gestern im gesamten Nahen Osten anlaufen. Aber die kuwaitische Regierung erklärte, der Film fördere Ideen, die Kuwaits Gesellschaft fremd seien. Im Libanon sagte der Kultusminister, dass der Barbie-Film Homosexualität fördere. Der Libanon gilt eigentlich als liberal, was sexuelle Diversität angeht. Deshalb wird der Barbie-Bann dort stark kritisiert. Der Film über die Kultpuppe aus den USA enthält keine offensichtlichen Sexszenen. Einige Schauspielerinnen und Schauspieler gelten in ihrem Privatleben als homo- oder bisexuell. Viele LGBTQI-Gruppen kritisieren den Film für ein heteronormatives Menschenbild.
Viktoria Eglau mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und jetzt kommen wir haben es schon zu Beginn der Stunde angekündigt, zu ja wahrscheinlich dem ambitioniertesten Tanzfestival, dem ambitioniertesten Festival für zeitgenössischen Tanz, das es hierzulande gibt. Jedenfalls das Größte, was die auch Teilnehmerzahl und die Performancezahl angeht, nämlich Tanz im August in Berlin. Diesmal unter neuer Leitung, darüber reden wir gleich auch noch. Ricardo Carmona heißt er, war lange Tanzkurator am Hebbel am Ufer in Berlin, jetzt also Chef dieses Tanzfestivals. Aber erstmal wollen wir natürlich das davon hören, was da eigentlich zu sehen war und zu sehen ist. Elisabeth Nehring, unsere Tanzkritikerin, kommt aus einer Premiere heute Abend aus der Elfenbeinküste, nämlich Nadia Beugré. Was war das für ein Abend?
Ja, Nadia Beugré, die pendelt ja zwischen Elfenbeinküste und Frankreich und ihre hier gezeigte Produktion heißt Prophétique. On est déjà né, also prophetisch, wir sind schon geboren. Und darin hat sie sich mit der Transgender-Community in Abidjan beschäftigt. Sie hat dazu in der größten Stadt der Elfenbeinküste recherchiert und herausgekommen ist ein Abend, der mit einer riesigen Party beginnt. Wir kommen rein und die Energie ist schon im vollen Gange.
So geht es dann schon los mit der vollen Energie.
Das ist der Anfang, ganz genau.
Klingt nach einem Höhepunkt am Ende vielleicht.
Also auf jeden Fall ist der Höhepunkt am Anfang. Und das wird alles entsteht, alles durch sechs sehr dievenhaft und sexy gekleidete TänzerInnen, die hier verschiedene Tanzformen und Musikformen wie Voguing und Coupé Décalé mischen. Der Coupé Décalé ist ja zum Beispiel eine Musik- und Tanzform, die ist in Frankreich entstanden, aber von Immigranten aus Elfenbeinküste entwickelt worden, die eigentlich so eine erzwungene Kleinkriminalität verfolgen mussten und deswegen zu viel Geld gekommen sind und das auf eine sehr körperliche und expressive Weise dann feiern, auch das Geld ausgeben. Also dieser Anfang ist die pure Expression und die pure Energie. Und dann fängt an, dieser Abend leise Töne anzuschlagen, denn diese Menschen, die sagen ja von sich, wir sind genderfluid, wir sind transgender oder non-binär oder wie immer ihr uns nennen mögt, aber wir sind eigentlich welche, die nicht ins gängige gesellschaftliche Bild passen, die oft verfolgt werden, die ausgegrenzt werden, die als Transgender-Frauen ins Männergefängnis in Abidjan müssen, die ihren Alltag oft in Schönheitssalons oder als Friseusinnen verbringen und dann eben abends zu den großen Diven werden. Und die eben genau daraus so eine Widerständigkeit gegen Stereotype und aber auch ihr Selbstbewusstsein entwickeln. Und leider hatte der Abend, der dann eben so laut begonnen hat, der hat ganz schöne Längen bekommen. Vom Timing fand ich das performancemäßig heute hat nicht immer so gut funktioniert. Aber Nadia Beugré ist doch für mich eine ganz wichtige und besondere Choreografin, weil es in ihren Stücken immer auch um individuelles und gesellschaftliches Empowerment geht. Mhm. Und dadurch hat das natürlich eine andere Dimension.
Und eine andere Kraft auch
vielleicht. Ja, als nur eine ästhetische. Ne?
Und es ist auch kein Zufall, dass sie aus der Elfenbeinküste kommt. Sie ist nicht die einzige Künstlerin. Der einzige Künstler, der da aus der Elfenbeinküste bzw. aus Afrika kommt. Das ist so ein kleiner Schwerpunkt bei Tanz im August. Diesmal Produktion aus Afrika. Ich meine, das ist ein sehr, sehr unterschiedlicher Kontinent. Elfenbeinküste ist das eine. Andere Regionen sind ticken ganz anders. Wie zeigt sich diese Vielfalt?
Ja, wir werden was sehen aus Nordafrika. Wir werden eben aus ganz verschiedenen Regionen. Wen wir schon gesehen haben, ist Dorothee Munyanesa, die hier mit einem Solo war. Toi, moi, Tituba. Und sie kommt eigentlich aus Ruanda. Sie ist mit 12 Jahren mit den Eltern vor dem Genozid geflüchtet, nach London emigriert, dort zum Tanz gekommen und lebt jetzt in Marseille. Und sie hat sich aber in ihren künstlerischen Arbeiten viel mit dem Genozid in Ruanda beschäftigt. Kurzer Rückblick. Sie hat vor einigen Jahren bei Tanz im August ein Stück gezeigt, Unwanted, über ungewollte Kinder, die bei Vergewaltigungen entstanden sind. Und dazu hat sie Interviews geführt mit Frauen und das war eine Arbeit, die eben Tanz, Bewegung, Musik, Gesang verbunden hat. Also die einem nicht mehr aus dem Kopf geht, wenn man die einmal gesehen hat, weil das als Ausdruck dieser eigentlich unsagbaren Trauer, das Kind nicht lieben zu können, so stark war. Und dieses Solo in diesem Jahr, da bezieht sie sich nicht auf so ein direktes Thema, sondern sie beschäftigt sich mit Erinnerungen an die, die eigentlich aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht sind. Und sie singt stellvertretend für all jene Existenzen und sie tut es fast auf so eine abstrakte Art und Weise. Sie durchmisst den Raum und wechselt so mit ihrer Intensität. Das finde ich ganz spannend. Sie hält sich da manchmal sehr zurück und dann zeigt sie so ganz stark, wie präsent sie ist. Also für mich ist Dorothee Munyanesa eine der eindrücklichsten Choreografinnen Ostafrikas und auch eine fantastische Performerin.
Also Dorothee Munyanesa aus Ruanda und Nadia Beugré aus der Elfenbeinküste, zwei Künstlerinnen, zwei Choreografinnen, die dort also für das stehen, was Tanz im August diesmal als Schwerpunkt hat, nämlich Afrika. Aber auch europäische Produktionen spielen eine große Rolle. Die Eröffnungsproduktion kam aus Portugal von Marco da Silva Ferreira. Am Mittwoch war das. Wir sind ja mittendrin im Tanz im August. Der geht noch gute 2 Wochen. Hat Sie das überzeugt? War das schon mal ein erstes gutes Zeichen? Ich meine, so eine Eröffnungspremiere, das wird ja ganz bewusst natürlich ausgewählt. Da will man ja was zeigen, was Besonderes zeigen.
Absolut. Carcassa ist eine tolle reisende große Produktion. Hier nur mit 8 Tänzern statt 10 TänzerInnen auf der Bühne. Der Choreograf und eine Tänzerin sind krank geworden und sie haben das zu 8 gemacht. Und trotzdem war das wirklich so unglaublich überzeugend. Der Choreograf hat sich mit Volks- und Folklore-Tänzen und urbanen Tanzformen beschäftigt. Das sind ja eigentlich 2 Dinge, die so weit auseinander liegen, wie es nur geht. Mhm. Und hat daraus einen Abend gemacht, der ganz herausfordernde Fußarbeit, komplizierte Schrittfolgen, totale Lässigkeit, ironisch gemeinte politische Parolen verbindet und gleichzeitig dem so ein bisschen nachspüren will, was das Kollektive ausmacht. Und das Schöne war wirklich, sie finden immer wieder neue Arten der kollektiven Energetisierung. Sie tanzen nämlich nicht nur miteinander, sondern auch füreinander. Sie treiben sich an durch Gesänge. Sie singen sich gegenseitig an. Sie stampfen und schütteln. Und sie sind total starke Typen auf der Bühne und doch als Gruppe eben auch so wahnsinnig toll zusammen.
Also ich höre hier vor allem höre ich eine überwiegend begeisterte Tanzkritikerin, die aus dieser Neuauflage vom Tanz im August kommt. Und da schließt sich natürlich gleich die Frage an, die sich vielleicht schon zum Teil beantwortet hat, ob denn dieser Leitungswechsel eine gute Idee war. Ricardo Carmona, also wie gesagt Tanzkurator am Hau, am Hebel am Ufer in Berlin, hat jetzt den Tanz im August übernommen. Und es hört sich alles so an, als ob er eine gute Auswahl getroffen hat.
Also ich bin mit dem bisherigen Programm auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich finde auch den Afrika-Schwerpunkt ganz interessant und vielversprechend, was da noch kommen wird. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Kuratorin Virve Suttinen, die ja viele Jahre, glaube ich 10 oder 12 Jahre Tanz im August geleitet hat, auch immer ein tolles Programm gemacht hat. So war es jetzt nicht. Aber wir kennen Ricardo Carmona natürlich, weil er ja, wie Sie gesagt haben, Tanzkurator schon am Hau sehr lange war. Aber ich finde jetzt so diese Ausgewogenheit des Programms, sie hat ja auch so ein Big Name wie Ann-Theresa de Keersmaeker dabei, KünstlerInnen, die wir kennen, aber eben auch so neue Namen. Also ich bin schon noch ganz gespannt, was da kommt.
Wir werden das weiter beobachten. Tanz im August geht noch mindestens 2 Wochen. Yes. Der Name ja schon sagt, Tanz im August. Also fast den gesamten August über in Berlin, also Deutschlands größtes. Und ich würde auch durchaus sagen, ambitioniertes Tanzfestival. Elisabeth Nehring beobachtet es für uns. Vielen Dank. Wie immer am Ende unserer Sendung schauen wir was die Feuilletons am nächsten Tag so zu bieten haben. In diesem Fall also der 12. August. Arnaud Zessig schaut voraus.
Viele, die Peter Sloterdijk zuletzt nach rechts abwandern sahen, dürfte sein Büchlein »Die Reue des Prometheus – Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung« irritiert haben, denn darin präsentiert sich der Philosoph als Öko, der die Firefighter aller Länder zum Löschen der fossilen Brände aufruft. Nun bringt auch die Tageszeitung ein Sloterdijk-Interview und spricht ihn auf die Methanemissionen von Kühen an. Die Kühe, so Sloterdijk, sind als die wahren Feinde der Menschheit zu identifizieren. Sie stehen quasi gleichwertig neben der chinesischen Diktatur, deren Führer meinen, ein Anrecht auf nachholende Umweltverbrechen zu besitzen. Zurzeit verbrennt man dort 4 Milliarden Tonnen Steinkohle pro Jahr mit entsprechenden Emissionen. Was wir hierzulande veranstalten, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, spielt sich vor dem chinesisch-amerikanisch-indischen Hintergrund in den Größenordnungen eines Flohzirkus ab. Sloterdijks Resümee zum Gang der Menschheit. Auf dem Umweg über die Ausbeutung der fossilen Energien haben wir uns zu Zeitgenossen der Saurier gemacht. Vielleicht erweisen sie sich früher oder später als unsere engsten Schicksalsverwandten. Sinniger Zufall? In der Süddeutschen Zeitung berichtet Micky Beisenherz unter dem Titel »La deutsche Vita« von seinem Urlaub am Gardasee, der auch ein Urlaub von der Gegenwart war, weil er vieles so vorfand wie ehedem. Doch am Ende begegnet Beisenherz auch dort dem China- und Eigenverantwortungskomplex. Ein letzter Negroni, nur 6 €. Nebenan referiert ein Mitfünfziger aus Nürnberg über die gerade mal 2% CO2-Ausstoß des Reformationsirren Deutschland. Sollen die Chinesen doch was machen? Und die Klimakleber, die 35 Jahre Arbeitslebensleistung einfach so für falsch erklären. 3 Seiten weiter fordert die SZ per Überschrift, Moment mal, zum Innehalten auf und fragt, hatten wir uns in der Pandemie nicht für Entschleunigung entschieden? Den Artikel von Max-Florian Kühlem, der von der neuen Angst etwas zu verpassen handelt, hat die SZ mit einem Foto vom Flight Radar 24 am 6. Juli 2023 bebildert. Es zeigt so viele Flüge wie noch nie seit Start des Dienstes im Jahr 2006. Vielleicht ist die Hektik, in die das alltägliche Leben wieder verfallen ist, eine Mischung aus Nachholstress und Endzeitstimmung, meint Kühlem. Während der Pandemie wurde in Deutschland stark um den Solidaritätsbegriff gerungen. Jetzt scheint man es wieder zu genießen, sich selbst der Nächste sein zu dürfen. Die Soziologin Birgit Blättel-Mink erklärt, die Menschen fragen sich, was kann ich schon dazu beitragen, diese Krise zu beheben? Wenn alle anderen fliegen, warum ich nicht auch? Inwieweit Weltkulturerbestätten zum Luftverkehr beitragen, wissen wir nicht. Wohl aber, dass der Ethnologe Christoph Brumann in der Neuen Zürcher Zeitung per Interview einen Blick hinter die schönen Fassaden des UNESCO-Welterbekomitees wirft. Brumann erklärt, dass seit der Sitzung von 2010 fast jeder Aufnahmewunsch erfüllt wird, weil das Komitee sich nicht mehr an die Empfehlung von Experten hält. Wortführer in der Sitzung, so Brumann, waren große Länder des globalen Südens, Ägypten, Mexiko, Brasilien und China. Sie boxten im großen Stil Kandidaturen durch. Was waren die Argumente? Man müsse sich gegenseitig einen Vertrauensvorschuss geben. Die Länder seien doch bemüht, die denkmalschützerischen Kriterien zu erfüllen. Die Experten seien zu streng vorgegangen. Seither hat sich dieser Trend bestätigt. Europäische Staaten, China, Indien, Südafrika, Iran, die Türkei oder Saudi-Arabien haben keine Probleme mit solchen Methoden, Welterbe aus dem eigenen Land auf die Liste zu bringen. Es kommt so gut wie alles drauf. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spottet Kai Spanke über Charles Foster. Der Autor und Veterinär will in seinem Buch über Mauerschwalben, der Ruf des Sommers, die Vögel nicht in Kategorien wie Fortpflanzung und Nahrungserwerb pressen, denn das seien menschliche Kategorien. Ach so, meint Spanke. Ein Buch über Mauersegler zu schreiben, in dem Moses, Homer, Odysseus und Poseidon Auftritte haben, ist allerdings auch eher menschlich. Müssen wir, Foster weitergedacht, den Beruf des Biologen überdenken? Und sollte es am Ende nur Mauerseglern gestattet sein, Bücher über Mauersegler zu schreiben? Fragen über Fragen, für Antworten bleibt keine Zeit. Ja, stimmt, heute kamen nur Männer zu Wort. Aber das wird nicht immer so bleiben. Der Berliner Tagesspiegel titelt »Die Zukunft gehört den Frauen.
Arno Zessek aus den Feuilletons vom 12. August. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tag mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.